Folge 79, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, die ich ganz besonders begrüße, wie in jeder Folge, zu einer Sonderfolge, kann man so sagen. Ist ja ein Tennis-Podcast im wahrsten Sinne des Wortes und heute machen wir ein bisschen Mischmasch. Ich habe mir gegenüber sitzen Dennis Heinemann. Hallo Dennis.
Hallo Yannick, schön, dass ich dabei sein darf.
Der ein oder andere Tennis-Freak wird den Namen schon mal gehört haben, denn Dennis ist nicht nur Eurosport-Kommentator seit, ja, mittlerweile doch schon, wie lange?
Letztes Jahr hat das mit Olympia eigentlich begonnen. Das war zwar Tischtennis, Tennis eigentlich so richtig seit diesem Jahr, Januar Australian Open, das erste Mal mit dabei gewesen, dann auch Roland Garros und jetzt in wenigen Tagen auch US Open, genau.
Ja, also doch schon ein paar Slams und ihr verfolgt ja alles, also werdet ihr den Namen und vor allem die Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Er ist in erster Linie Tenniskommentator und noch ganz viel weiteres, darüber werden wir gleich reden, aber er ist vor allem hier in meinem Team bei den European Championships in München, wo wir uns gerade befinden. Für uns ist es Tag 11. Das Event ist heute an Tag 7, bald zu Ende, Donnerstagabend.
Da bin ich nicht sicher, kann sein.
Bin heute vor einer Woche, ja, wir sind, kann ich euch auch sagen, da können wir, müssen wir nicht um den heißen Brei reden, wir sind auch ziemlich durch. Aber uns geht es gut, wir arbeiten hier, wenn ihr meine sozialen Medien verfolgt habt, wisst ihr das, in einem Event-Team. Ich bin verantwortlich mit dem Team für ein tägliches sportliches Rahmenprogramm auf der größten Bühne im Olympiapark und ich durfte mir ein eigenes Team zusammenstellen. Einer meiner besten Freunde, Demian Duran, ist dabei, den seht ihr in den Storys auch immer wieder, der ist Theaterregisseur, einer der besten hier in München und ist in meinem Team dabei. Und Dennis habe ich schon vor mehreren Monaten angefragt, weil ich wusste, dass er jetzt auch selbstständig ist und eventuell mehr als 2 Wochen Zeit hätte. Genau, wir wollen ein bisschen über die European Championships reden, aber auch über Tennis. Aber zuallererst reden wir über Dennis. Dennis Tennis. Du warst vor 3 Jahren noch Polizist und jetzt bist du freier Moderator und Kommentator. Wie ist denn das passiert?
Ja, vor 3 Jahren stimmt gar nicht ganz. Das sind jetzt gute 2. Also 2020 im Sommer, Ende Juni, habe ich gekündigt. Wie fasse ich das jetzt zusammen? Also eigentlich muss ich sagen, dass dieser Wunsch und dieses Gefühl schon sehr viel länger in mir gearbeitet hat. Also ich habe jahrelang eigentlich den Beruf ausgeübt, ohne so eine richtige Leidenschaft dafür zu haben. Es hat natürlich auch ein paar Vorteile, vor allen Dingen die Sicherheit, das Geld, was regelmäßig kommt. Man muss sich um gar nicht so viel Sorgen machen. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich das, was du jetzt noch ganz lange machen möchtest oder nicht? Und diese Frage stellen sich ja auch mehrere Menschen, da bin ich mir ziemlich sicher. Nur wer geht dann wirklich den Schritt raus und dann sogar auch noch in so einer Corona-Zeit? Also da haben schon manche Leute so gesagt, wie kannst du denn das jetzt machen? Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das einfach zu machen. Und das Wort einfach, ja, kann man da so und so sehen. Ne? So, auf der einen Seite ging es wirklich ganz schnell, nur ein paar Tage, dann war ich raus, 9 Stück oder so, 9 Tage, habe ich gekündigt, dann war ich raus. Aber ganz so einfach ist es natürlich für den Kopf nicht. Aber heute bereue ich das überhaupt nicht, weil was in den letzten beiden Jahren dann so passiert ist, ist schon eigentlich alles sehr gut gelaufen. Habe dann noch ein bisschen in einer Agentur überbrückt als Texter. Da bin ich jetzt aber auch raus. Und wie du eben schon gesagt hast, seit diesem Jahr dann wirklich komplett freiberuflich unterwegs mit verschiedenen Auftraggebern. Aber das kennst du ja auch.
Ja, um Leidenschaft. Und das Wort Leiden geht es in dem Podcast ja auch. Es kommen oft Fragen zu meiner Selbstständigkeit, die nicht immer einfach ist. Ich selbst habe mich zum Beispiel 6 Monate vor Corona-Start selbstständig gemacht. Aber war schon immer in der Branche. Ich kann nur meinen imaginären Hut ziehen vor dir. Ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dieses Team kennt sich mitunter aber auch nicht. Zu dem Team, das hier zusammenarbeitet, gehört auch noch die Influencerin Maren Schiller. Genau, die mehr als 220.000, zumindest war es vor dem Event so, es werden jetzt wahrscheinlich schon wieder viel mehr sein, Follower hat. Und auch der freie Moderator Marc Semmler. Und am Anfang haben wir wirklich noch so Vorstellungsrunden gemacht, so nach dem Motto, ich bin der Yannick und ich bin auch dabei. Und ich habe meine Kollegen und Kolleginnen gebeten, da sich nochmal vorzustellen. Und da hat das der Dennis auch nochmal ausgeführt. Und jetzt so am 11. Tag ist da echt schon ein guter Vibe entstanden. Und ich bin so stolz auf dieses Team, weil jeder seinen Job tut. Und ich habe das Team auch so zusammengestellt oder hatte auch Glück mit den Moderatoren. Das sind alles Leute und da gehört Dennis auch dazu. Die wollen ihren Job gut machen. Und wenn sie ihren Job nicht gut machen würden, dann kriegen sie immer noch denselben Tagessatz, sind aber persönlich angefressen, dass das heute nicht so gut geklappt hat. Und unser Job ist halt, Sendungen zu planen auf der größten Bühne im Olympiapark, mitunter 3-mal am Tag und so viele Medaillengewinner wie möglich auf die Bühne zu holen. Das war gar nicht so leicht. Da bin ich froh, dass ich Dennis dabei hatte, weil er arbeitet wirklich sehr akribisch. Hast du das bei der Polizei gelernt oder ist das so ein bisschen diese Angst vor Fehlern machen bei der Polizei noch mal größer? Also ich darf ja eigentlich auch keine Fehler machen, weil sonst haben bei meinen investigativen Recherchen ja Leute ganz große Probleme und mitunter ich auch.
Ist eine interessante Frage, wo das herkommt. Das hat vielleicht schon was mit der Polizei zu tun und wo du das jetzt gerade so gesagt hast, akribisch, interessant, dass du das so siehst, aber irgendwo stimmt es vielleicht. Also ich denke dann immer so, okay, wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, Infos zusammenzusuchen, Moderationskarten zu schreiben, das, was wir hier dann ja auch viel machen, dann finde ich schon, dass das wahrscheinlich irgendwie Hand und Fuß haben sollte. Und deswegen bin ich da, glaube ich, schon relativ penibel, dass das auch alles passt. Vor allen Dingen irgendwie, dass das dann auch eine Moderationskarte dann am Ende gut aussieht und sowas. Das könnte man auch alles viel freier machen. Aber mir ist das schon irgendwie wichtig. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir hier gerade unter einem Fahrradunterstand sitzen an der Olympiahalle. Es regnet, es gewittert, aber ich finde das cool, dass man im Podcast mal nicht so immer diese Studiosituation hat, sondern einfach mal genau mitbekommt, wo zwei Leute gerade aufnehmen.
Genau, wir haben hinter der Central Roof unserer Bühne, wo wir arbeiten, Container. Da sind wir jetzt aber rausgegangen, wir waren gerade beim Essen. Wir haben für heute unsere letzte Sendung aufgenommen. Wir hatten heute Nachmittag Fabian Hambüchen zu Gast exklusiv in der Sendung und hätten heute Abend noch Niklas Kaul zu Gast gehabt, aber es schüttet hier aus Strömen. Das hat dann leider nicht geklappt. Der Zehnkämpfer, der hier Gold geholt hat, sensationell in der letzten Disziplin über 1500 Meter den Schweizer deklassiert hat, der vor ihm lag. Der ist letzter geworden in dem Lauf und atemberaubende Stimmung. Vor zwei Tagen waren das dann auch noch mit den 100-Meter-Läufern. Gina Lückenkämper hat sich ja im Fallen ins Ziel gestürzt und wir saßen fast auf Höhe der Zielgeraden. Das wollte ich euch auch nochmal mitteilen, mich auch nochmal emotionalisiert. Ich bin ja ein sehr distanzierter Beobachter der Sportarten, weil ich halt auch investigativ arbeite. Aber hier mache ich einen ganz anderen Job und das hat mich auch nochmal ein bisschen emotionalisiert und ins Nachdenken gebracht. Ich werde viele Dinge mitnehmen, die ich vielleicht hinterfragen werde. Also ich weiß definitiv, dass ich im Journalismus bleibe und das ist auch wichtig, aber ich kann, glaube ich, Sport wieder ein bisschen mehr wertschätzen und wie viel Power und Arbeit dahinter steht. Wir haben viele Hintergrundgespräche geführt. Da kannst du vielleicht mal sagen, Dennis, weil du ja auch oft die Gäste abholst, wer dich da so hinter der Bühne am meisten beeindruckt hat. Wir hatten jetzt ja schon mehr als ein Dutzend Gäste da.
Ja, man muss da so ein bisschen differenzieren, welche Sportarten das sind. Ich komme ja selbst aus dem Tischtennis, hatte ich eingangs gesagt.
Und jetzt noch haben
wir
so
schon,
einer.
Ja, noch so einer. Jetzt haben wir schon zweimal Tischtennis-Sendungen sozusagen gehabt. Einmal mit Sabine Winter und Benedikt Duda und einmal heute mit Annette Kaufmann. Und klar, wenn du da natürlich selbst daran beteiligt bist und das auch noch deine eigentliche oder ursprüngliche Sportart ist, ist es natürlich cool, dann wirklich da mithelfen zu können, da ein Programm auf die Beine zu stellen, was dich auch selbst irgendwie interessiert. Aber auch sonst, man sieht dann irgendwann die Moderatoren auf der Bühne stehen und sieht, oder man stellt sich vor, oder man weiß, das wäre so nicht entstanden, wenn man jetzt nicht selbst sich auf die Suche gemacht hätte und einen Pressesprecher kontaktiert hätte und so weiter. Also das ist schon, ich finde es am beeindruckendsten eigentlich gar nicht unbedingt die Menschen, wobei das auch sehr interessant ist Backstage. So, heute zum Beispiel Fabian Hambüchen. Ich finde Turnen sehr, sehr interessant und mit dem mal kurz ein bisschen zu schnacken, das war schon ganz cool. Aber ich finde irgendwie einfach, was ich hier am meisten mitnehme, ist eigentlich so dieses, man muss irgendwie zusammenarbeiten, auch wenn man erstmal gar keinen Plan von irgendwas hat und am Ende funktioniert es dann so. Ne? Man muss ganz viel absprechen, ganz kommunikativ sein. Wir labern und schreiben und Instagram und alles, wir machen so viel gerade und irgendwie geht's. Das ist ganz cool.
Kommunikativ sein, aber ich kann euch sagen, wir sind drei Tage vor dem Event gekommen, wir sind die ersten zweieinhalb Tage nur mit imaginären Feuerlöschern rumgelaufen und haben Brände gelöscht, um erstmal überhaupt unseren Job zu machen. Allen voran Demian. Wir müssen zum Beispiel immer Videos einspielen, die Highlights zeigen von unseren Gästen oder die Lebensgeschichte von unseren Gästen zeigen. Das war extrem schwer. Demian, komm mal her an mein Mikro, sag mal Hallo. Der hält mir hier den Rücken frei.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Jetzt kannst du mal genau sagen, wie es ist. Wie ist es denn, mit mir zusammenarbeiten?
Ja, es ist sehr spannend und sehr, wie soll ich sagen? Ich bin Sportliebhaber, aber auf einem Sportevent zu sein, kenne ich eigentlich nur aus den Geschichten von Yannick und aus Nacherzählungen. Jetzt bin ich mal live dabei, zwar nicht beim Tennis, aber bei anderen Sportarten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du auf den Grand Slams, auf den großen Turnieren unterwegs bist. Und Ich glaube, für dich ist es auch mal interessant, in einem Team zu arbeiten, wenn es um Sport geht, wo es um Aufgabenteilung geht und wenn es nicht nur darum geht, dass alles von dir herauskommt, sondern irgendwie eine Symbiose zwischen mehreren Personen. Und wir kriegen das mit ein bisschen Anlauf haben wir gebraucht dafür, aber danach, glaube ich, haben wir uns richtig gut eingespielt, jeder in seinem Bereich und es hat sich irgendwie einfach ergeben und ich fand das, also für mich ist es auch wirklich auch inspirierend, wenn sowas klappt, egal in welchem Bereich.
Das ist schön zu hören. Wir haben uns auch erst in 11 Tagen einmal angeschrien. Dazu muss man noch sagen, ich hatte es ja eingesehen, mit Demian und ich sind sehr gut befreundet. Wir haben vor 11 Jahren schon zusammen gewohnt, während ich noch studiert habe in Wiesbaden und er Schauspiel studiert hat in Wiesbaden. Und ja, er hält uns hier den Rücken frei. Er sitzt in der Regie der Bühne und sagt dann immer an, wann die Videos eingespielt werden. Und wenn ich euch jetzt erklären würde, wie diese Videos eingespielt werden, über wie viele Orte, das würde den Podcast sprengen. Aber es war sehr schwierig einzustellen. Aber ich bin froh, dass er hier dabei ist. Und das im Teamarbeiten ist auf jeden Fall eine Sache. Das ist auch der Grund, warum wir hier so spät annehmen. Ich habe ja jetzt schon aufnehmen. Ich habe ja hier schon wieder 2,5 Wochen keinen Podcast hochgeladen. Ich kann es auch verstehen, wenn der ein oder andere das Abo gekündigt hat. Das ist wirklich gar kein Problem. Ich habe es einfach nicht gebacken bekommen mit diesem Job hier, und da können die beiden wahrscheinlich gleich auch mal was zu sagen, der uns hier mit unter 12 bis 15 Stunden fordert, ohne freien Tag. Und ich reise hier am Montag früh ab, habe dann 2 Tage Zeit zu waschen und zu schlafen und muss am Mittwoch, oder darf am Mittwoch, ich will ja nicht rumjammern, nach New York fliegen, weil die US Open schon wieder vor der Tür stehen. Dennis, bei US Open klingelt es natürlich bei dir auch. Du hast dich ja jetzt bei Eurosport reingekämpft mit guten Leistungen. Das erste Event, bei dem ich dich übrigens gehört habe, war der Davis Cup Deutschland gegen Brasilien, ja, auf Sport Deutschland TV.
Ja.
Da haben dich wahrscheinlich auch einige gehört. Wie würdest du denn selbst deinen Kommentierstil erklären oder bist du selbst noch so in der Findungsphase für dich?
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man das, je länger man das macht, desto mehr findet man wahrscheinlich auch zu sich selbst. Aber du hast mich ja hier im Laufe der Tage schon als nordischen Typen, oder was hast du gesagt?
Die ersten Tage, da kann dem ja noch was zu sagen, die ersten Tage war er still und hat gearbeitet und genau. Immer, wenn ich einen Spruch gemacht habe, hat er nicht darauf reagiert. Und an Tag 5 hat er dann selbst Sprüche rausgehauen und wir konnten alle nicht mehr.
Also ich bin ein eher sachlicher Typ, das stimmt. Ich bin jetzt keiner, auch im Kommentar, der jetzt total rumschreit, aber wenn es der Spielstand hergibt und wenn es spannend ist, dann gehe ich natürlich auch mal ein bisschen mit meiner Stimme und so aus mir raus, ist auch wichtig, aber ich finde es dann immer, also mir macht es mehr Spaß, wirklich das Spiel an sich so ein bisschen zu analysieren und auf die Technik zu achten und was wäre wenn und warum hat er den Ball jetzt nicht da oder dahin gespielt und so. Das heißt, mir ist immer wichtig, dass ich kein nerviger Kommentator bin. Also es gibt viele Leute, die sich, glaube ich, auch wünschen würden, irgendwo mal einen Kommentar ausschalten zu können. Und das ist ein schlechtes Zeichen. So. Und ich will das irgendwie zwar begleiten, aber ich will die Leute nicht nerven. Und deswegen ist manchmal beim Kommentieren auf jeden Fall weniger mehr.
Aber das ist ja eine Mission Impossible. Also niemanden zu nerven, das geht ja nicht. Oder Demi, wie würdest du das sagen? Also als Zuschauer, der Kommentator nervt eigentlich immer. Also wenn ich für die Fußballmannschaft bin, die gerade verliert, dann ist doch der Kommentator auch sozusagen das Ventil.
Also ja, ich glaube, Der Kommentator oder die Kommentatorin bei einem Event, egal welches Sportevent, hat, glaube ich, auch die Aufgabe, irgendwie auf eine Art und Weise zu nerven, weil ich finde es halt auch aus meiner Perspektive interessant, wie man die Sachen anders gestalten könnte. Und das stelle ich mir oft bei vielen Sportarten, beim Fußball, beim Tennis. Wir haben ja immer dieselben Bilder und irgendwo auch viele gleiche Formulierungen oder Beschreibungen. Und denke ich halt immer, wann kommt mal jemand, der das mal komplett anders macht, wo ich dann sozusagen vielleicht auch manchmal mehr der Person folge, was ich natürlich sozusagen vom Fachmenschen nicht sollte oder sage ich mal, ich soll das Spiel gucken und das andere ist irgendwie Beiwerk und da ist immer so die Frage, wie viel ist was in welchem Moment und ja. Manchmal natürlich eben auch, wie Dennis gesagt hat, da muss ich manchmal in die Vollen gehen, da gehe ich mal ein bisschen zurück und lasse das Spiel einfach funktionieren. Das ist für mich immer so ein Ding, wonach ich, sage ich mal, die Qualität jemanden beschreiben würde, wo es für mich darauf ankommt. Eigentlich dieses Zwischenspiel zwischen Stimme und Bild, darauf sich einzulassen.
Ich finde nur wichtig, dass man halt Sachen nicht totquatscht. Gerade beim Tennis über die Ballwechsel drüber reden, während sich der Zuschauer oder die Zuschauerin eigentlich auf das konzentrieren will, was da gerade passiert, das mag ich nicht.
Das ist ja aber sowieso ein ungeschriebenes Gesetz, oder?
Ja,
also
ja.
Beim Tennis zwischen den Ballwechseln ist tabu, es sei denn irgendwas komplett Außergewöhnliches passiert, dass man da auch mal reinruft. Wir haben ja heute auch mit Marcel Meinert gesprochen hier auf der Anlage. Das wissen die, die Marcel Meinert wahrscheinlich verfolgen. Eines seiner Standbeine ist ja auch der Radsport, wo er moderiert. Ist hier bei den European Championships von der UCI als Moderator auf den Venues. Hier gibt es Straßenrad, das ganz normale Straßenrennen. Gestern waren die Einzelzeitfahren. Und heute war er dann mal privat auch, hat sich eine Show angeguckt von uns, die 16.30 Uhr Show. Und danach haben wir mal kurz geredet. Dennis hat ihn heute persönlich kennengelernt. Er ist, glaube ich, da auch jemand, an dem man sich orientieren kann im Mix zwischen emotional und sachlich. Mir wurde zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe eine Zeit lang bei DAZN kommentiert, bevor die die Tennisrechte verloren haben, der WTA-Tour, die sind ja jetzt beim Tennis-Channel. Mir wurde gesagt, ich sollte emotionaler werden und ich hatte mir gedacht, ich bin ja ein emotionaler, lauter, kommunikativer Typ, ich schalte erstmal zwei Gänge zurück und konzentriere mich auf meine Fachexpertise und habe mich übelst gut vorbereitet, weil ich habe ja viele Anekdoten von Turnieren, weil ich ja, ja, als schreibender Reporter vor Ort bin.
Ja.
Und dann habe ich mich aber brutal zurückgehalten und dann hieß es beim ersten Feedback nach meinem, das war 2020, kurz vor Corona, Yannick, du musst mehr aus dir herausgehen. Und ich so dachte mir so, what? So, ich wollte genau das verhindern eigentlich. Aber das ist ja auch immer sehr, sehr subjektiv. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare auf Instagram, in der Story oder auf Twitter, wenn ich die Folge poste, oder mir auch gerne mal privat schreiben, was ihr da favorisiert. Oder auch dem Dennis schreiben. Er heißt auf Instagram Clip Kiosk mit C, weil er gerne Videos zusammenschneidet.
Das ist richtig.
Das ist richtig, ja. Das macht er übrigens sehr, sehr gut. Ich beauftrage ihn auch immer für meine Insta-Posts, das zu machen.
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, so ein bisschen zu filmen und dann das schnell zusammenzuschneiden. Und dann brauchte ich einen coolen Namen und dann dachte ich irgendwie, Kiosk ist bunt, ne? Von allem was dabei. Clip wegen Clips, kurze Clips, Clip-Kiosk. Und dann brauchte ich noch irgendwann den Namen für den passenden Podcast oder so ein bisschen in die Richtung. Und dann war es halt der Pod-Kiosk. Also so ein bisschen habe ich dieses Kiosk-Ding für mich. Und ich finde es irgendwie immer noch cool. Es passt. Mhm.
Christoph Linke war übrigens mein Lieblingsgast. Ist mir gerade eingefallen, weil ich dich ja gefragt hatte. Der Geher,
ja,
der gestern da war, der hat Silber geholt über 35 Kilometer gehen. Und der war hinter der Bühne. Und danach habe ich ihn wieder zum Shuttle gebracht. Eigentlich noch interessanter als auf der Bühne. Und da hat er schon abgeliefert. Und er hat über ganz viele Dinge auch geredet, off the record. Wir haben auch über Doping im Gehen geredet und generell
Inhalt. Habt ihr im Gehen geredet? Oder?
Wir haben im Gehen über Doping geredet. Inhaltlich kann ich dazu jetzt nichts sagen, weil es ein vertrauensvolles Gespräch war. Außer, dass er klipp und klar zugegeben hat, dass es ein Problem ist in der Sportart. So ähnlich übrigens auch wie im Tennis, dass die Sportarten, die eine schlechtere NADO haben und Südamerika, die vielleicht keine etablierte NADO haben, also eine nationale Anti-Doping-Agentur, viel, viel weniger bis gar nicht im Training getestet werden und dann dementsprechend mehr Möglichkeiten haben, mutmaßlich zu dopen. Aber über mehr kann ich da jetzt nicht sprechen. Aber das ist natürlich dann, was mich getriggert hat und was mir auch gefallen hat, dann auch mal reflektiert mit diesen Sportlern zu reden. Dennis, wir wollen gleich nochmal über Tennis reden. Letzte Frage nochmal persönlich. Wo soll es denn für dich hingehen? Also, und was hat vor allem deine Familie und deine Freundinnen und Leute, die dich lieb haben, gesagt, als du deinen Beamtenstatus aufgegeben hast?
Naja, Familie ist ja immer so ein bisschen besorgt, ne? Ich bin ein Lehrersohn. Da war das Thema Sicherheit natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Und ja, da ist man schon so ein bisschen verwundert, wenn das jemand macht. Aber um die andere Frage zu beantworten, wo es mal hingehen soll, also das Thema Kommentar oder irgendwas mit Stimme, das ist eigentlich das, was sich bei mir so rauskristallisiert hat, dass ich das am besten finde. Also es ging ja mit dem Podcast so ein bisschen los. Davor habe ich schon...
Wie heißt dein Podcast?
Podkiosk, habe ich eben schon einmal gesagt.
Gerne nochmal raushauen.
Also POD und dann Kiosk.
Und du machst auch einen Tennis-Podcast bei Sport1.
Ah ja, das, genau. Im Tennis-Podcast von Sport1 mit Stefan Schnürle bin ich auch mit dabei, genau. Aber dieser ganze Umgang mit Stimme, es hat 2018 angefangen bei Werder Bremen, Tischtennis-Bundesliga. Das ist irgendwie so das, was es für mich am ehesten ist. Also Zukunft auf jeden Fall Kommentator. Wenn Eurosport so bleibt wie jetzt, ist super. Wenn irgendwo noch mehr geht, vielleicht auch in einer anderen Sportart. Vielleicht Snooker würde vielleicht ganz gut zu mir passen, weil es relativ sachlich ist. Ein bisschen ruhigere Atmosphäre.
Dem er lacht. Dann.
Ja. Ja, mal sehen. Aber in diesem Bereich fühle ich mich momentan sehr, sehr wohl. Wobei, ich muss die erste Steuererklärung dann auch noch machen, freiberuflich. Und wer weiß, was dann alles am Ende so übrig bleibt.
Oh Gott. Hier sitzen drei Freiberufler zusammen. letztes Thema, bevor wir über Tennis reden. Thema Sicherheit ist ja auch immer wieder Thema hier in dem Podcast. Und neben mir sitzt einer meiner besten Freunde und ist auch jemand, der mich ganz gut auffangen kann, weil er ja selbst diese Unsicherheit hat. Er muss gucken, dass er genug Theaterstücke macht im Jahr und Förderung erhält, um alles am Laufen zu halten. Weil er muss als Regisseur ja auch dafür sorgen, dass die Schauspieler bezahlt werden, dass die Bühne bezahlt wird, bevor überhaupt irgendwelche Einnahmen generiert werden. Und eines seiner nächsten Stücke wird in Berlin stattfinden. Das habe ich auch schon mal in der Insta-Story von Advantage Podcast beworben, aber schon ein bisschen her, weil ich für ihn die Recherche gemacht habe. Das kann ich ja hoffentlich ganz zufriedenstellen. Über Monika Seles, Demi. Vielleicht nochmal ein Wort dazu, ist mir gerade eingefallen, wenn ich dich schon mal hier habe. Wir machen bestimmt auch nochmal eine extra Folge dazu, wenn das Stück rauskommt. Wann kommt das Stück raus und warum kommt es raus?
Ja, erstmal zu diesen Eckdaten. Also das Stück kommt im Dezember raus, mit der Premiere am 8. Dezember und dann noch mit zwei weiteren Vorstellungen am 10. und 11. Dezember. Und das Stück wird heißen Ein Fan aus Thüringen. Ein Fan aus Thüringen, weil es geht um das Attentat auf Monika Seles vom Steffi Graf-Fan Günther Parche. Und Günther Parche hat in seiner Zeit, als er...
1993, kann man auch dazu sagen. Also um die Eckdaten zu sagen, genau, am Roten Baum. Damals 1993, Roten Baum war eins der größten Turniere außerhalb der Slams noch, wo alle Favoritinnen noch immer gespielt haben. Und Steffi Graf hatte in den Jahren zuvor fast alle Grand Slam Finals, alle großen Finals gegen die junge Monika Seles verloren, die erst 19 Jahre alt war. Das nochmal zu den Rahmendaten, die damals geherrscht haben.
Genau, und ein Fan aus Thüringen, weil Günther Parche, derjenige, der Monika Seles mit einem Messer in den Rücken gestochen hat, hat Briefe an Steffi Graf geschrieben. Keine Liebesbriefe, aber hat auch mal 50 Mark reingelegt und gesagt, verletz dich doch nicht, liebe Steffi. Und hat immer mit Ein Fan aus Thüringen signiert, und um anonym zu bleiben. Darum heißt das Stück so, es geht tatsächlich um diesen Vorfall, es geht darum, was da passiert ist, aber es geht auch um die mediale Darstellung von einer Steffi Graf, von einer Monika Seles, die in der Zeit natürlich auch politisch sehr brisant war. Wir haben in den Anfang der 90er Jahre Neues Deutschland, was wiedervereinigt ist. Auf der anderen Seite haben wir Monika Seles, die aus Jugoslawien kommt und dort der Krieg beginnt. Und diese medialen Konstruktionen, die da hergestellt werden über Steffi Graf, die blonde Deutsche, die Fee, die Gräfin, oder auf der anderen Seite Monika Seles, die vom Balkan kommt, die stöhnt.
Und wie? Da gab es mal in Wimbledon ja auch richtig schlechte Presse für sie, die sie richtig, ja, man kann schon sagen, beleidigt haben, diskreditiert haben. Ja,
die Brunstschreie einer Eselin, die genau. Haben Dezibelmesser aufgestellt und haben das dann verglichen mit einer Kettensäge. Die hat ja auch mit Vor- und Rückhand mit beiden Händen gespielt, was unkonventionell war, fast schon falsch, kann man ja fast sagen. Und dann aber ihre Gegnerin, um in Anführungszeichen zu bleiben, weggehauen, so wurde es immer gesagt, weil sie so ein Powerspiel hatte.
Und kleine Anekdote am Rande. Sie ist ja dann zu Nick Bollettieri gegangen nach Amerika, und die wollten natürlich dann erstmal die Technik umstellen, 14-jährig, auf einhändig, dass sie die Vorhand mehr schlagen kann, aber haben es dann irgendwann auch eingesehen, beziehungsweise der Vater hat sogar interveniert.
Das ist vielleicht eine interessante Geschichte. Der Vater ist eigentlich Künstler sozusagen und hat Comics damals gemalt, und als sie angefangen hat, Tennis zu spielen, erzählt sie jetzt immer eine Geschichte. Sie hat damals Tom und Jerry sehr geliebt, und dann hat der Vater, weil er Künstler war, halt Tom und Jerry sozusagen auf die Bälle gemalt, und die haben dann zusammen so Tom und Jerry gespielt. Sie hat immer gejagt und sowas. Und das war die Geschichte dazu. Noch später, als sie dann in dem Kämpfer bei Bollettieri, sollte sie das sozusagen sich umschulen und hat alle Spiele sofort verloren, hat geweint, wollte nach Hause, und dann hat der Vater gesagt, hey, ich komme dahin. Und dann hat er einen Deal gemacht, hey, ich bleib hier und helfe meiner Tochter, und sie bleibt auch hier im Camp, wenn sie aber so spielt, wie sie spielt. Und nicht anders. Und ich glaube, das kommt natürlich aus so einem Künstlerwesen auch zu sagen, hey, so bin ich, wie ich bin, und entweder so oder gar nicht. Und ja, am Ende des Tages war auch der Vater derjenige, der sie am meisten gefördert hat und immer an der Seite war.
Wir werden auf jeden Fall eine Sonderfolge dazu machen, eine sehr ausführliche, weil darüber kann man ganz, ganz lange reden. Ich finde auch, dass das Attentat unterrepräsentiert ist in Deutschland, auch in der deutschen Tennis-Bubble. Ich selbst wusste viel zu wenig davor, bevor Demi mir gesagt hat, geh mal da in die Recherche. Wir haben uns da auch gegenseitig geholfen. 2020, während Corona, als nicht viel lief, haben ein Konzept geschrieben, haben dann auch eine Förderung bekommen von der Stadt Hamburg aus einem Kulturprogramm. Aber da seht ihr, wie lange der Prozess auch geht. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Unsicherheiten. Hier sitzen drei Freiberufler, unterschiedlich lange Freiberufler und geben uns hier gegenseitig Kraft, arbeiten hier zusammen, werden ordentlich bezahlt, aber auch für lange Zeiten. Und das ist aber ein einmaliges Event. Also nächstes Jahr müssen wir das Geld, was wir hier verdienen, irgendwie wieder anders reinholen. Und ja, das aber nur mal so am Rande, weil ich spüre den Druck auch immer wieder, auch wenn es jetzt bei mir besser läuft. Deswegen danke an jeden, der diesen Podcast unterstützt als Patreon, auch wenn ich momentan nicht regelmäßig liefere. Das nochmal an dieser Stelle. Tennis zum Abschluss, ein paar Minuten. Wir haben heute Donnerstag den, was ist denn heute eigentlich? Wir haben Donnerstag den 18. August, wenn ich auf mein Handy schaue. Und momentan läuft das sehr renommierte Turnier in Cincinnati. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Rafael Nadal gestern sein Comeback gefeiert hat nach seiner Aufgabe in Wimbledon, wo er nicht zum Halbfinale gegen Nick Kyrgios angetreten ist. Und er hat verloren gegen Borna Coric. Borna Coric wird er, glaube ich, richtig. Was sagt der Kommentator?
Ich sag Coric, Borna Coric.
Okay.
Aber ich weiß auch nicht, ob es...
Der gefühlt eine halbe Ewigkeit mit der Schulter laboriert hat. Und das war jetzt tatsächlich sein erster großer Sieg seit 2 Jahren, seit der Schulterverletzung. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, weil wir haben auch noch keine Bilder gesehen. Ich habe heute Morgen eine 3,5-minütige Zusammenfassung gesehen und bin dann zu spät zum Treffpunkt gekommen. Zu euch beiden. Kassiere gerade böse Blicke auch.
Mal wie jeden Tag.
Ist vielleicht nicht meine Stärke. Ich habe andere Stärken. Die sage ich dann in der nächsten Folge. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, wo Nadal steht. Ich sage nur das, was ich immer sage. Man muss sich um Rafael Nadal keine Sorgen machen. Wenn er übernächste Woche bei den US Open antreten wird, dann wird er fit sein und konkurrenzfähig. Ansonsten wird er abreißen. Und ich habe gehört, dass er wie immer in Manacor relativ unbehelligt Gas gegeben hat mit seinen Trainern. Und er wird schon wissen, was er da macht. Alexander Zverev, eine andere Baustelle. Dennis, da haben wir letzte Woche schriftlich und virtuell die Pressekonferenzen verfolgt. Es gab ja 2. Einmal zum Davis Cup in Hamburg zusammen mit David Ferrer, der jetzt Turnierdirektor ist des Davis Cup von Cosmos. Und dann nochmal eine Nominierungs-PK. Und wir haben beide vorher gemutmaßt, dass er wahrscheinlich in Hamburg zurückkehren
wird. Dass er in Hamburg zum Davis Cup da sein wird, aber US Open höchstwahrscheinlich nicht.
Es ist aber so, dass er es offen gelassen hat letzte Woche. Und jetzt ist er Alexander Zverev, der Sportler, den ich am meisten verfolge die letzten 7 Jahre. Und er ist wirklich so jemand, der liebt ja auch so die Extremen und die Herausforderungen. Und ich glaube, er ist einfach jemand, der kann nicht einfach 3 Wochen vorher sagen, so machen wir das jetzt. Weil er, glaube ich, um es mal in meiner umgangssprachlichen Sprache zu sagen, Hass bekommt, wenn er dann die US Open sieht und doch noch fit gewesen sein könnte. Ich als Experte sage eigentlich, dass es ein zu großes Risiko ist. Ich hatte ja auch die Sonderfolge mit Michele Comparato, was da alles so dazugehört zu der Verletzung. Und er wird ja wahrscheinlich mit einer Aircast-Schiene auch antreten. Ich habe jetzt bald in den kommenden Tagen ein Hintergrundgespräch mit Sergej Bubka Junior, einem seiner Agenten. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich hinfliegt, trainiert und spielt. Aber eigentlich sehe ich da eher die Gefahr, Dennis, das kannst du mal einschätzen, dass er in der ersten oder zweiten Runde Probleme bekommt gegen einen nicht gesetzten guten Spieler und dann auf dem Platz aber auch vielleicht damit nicht klarkommt.
Ja, also ich stelle mir tatsächlich immer die Frage, dass mit dem Fuß und mit dem Sprunggelenk und mit der Heilung, das ist das eine. Aber ich stelle mir wirklich immer die Frage, nach so kurzer Zeit, wie sehr kann da jemand schon wieder an sich selbst glauben und das aus dem Kopf rauskriegen? Wie sehr spielt der Kopf damit? Ich habe letzte Woche zu dir gesagt, wenn er jetzt US Open spielt und 3-mal in die tiefe Vorhand rennt, kann der da wirklich so tief hinrennen oder macht er dann da vielleicht doch einen Rückzieher oder der Kopf schaltet sich ein und so weiter. Mir ist sowas Ähnliches mal passiert. Bei ihm sind es, glaube ich, 3 Bänder gewesen, oder?
Ja, alle 3 lateralen Bänder im Sprunggelenk.
Ja.
Und 2, das hat er in einer Sky-Dokumentation oder in einem Sky-Beitrag von Moritz Lang und oh mein Gott, Herrn Häuser, der ist ein Vorname, ich gerade verloren. Der
Paul.
Paul, tut mir leid, es ist Tag 11. Ich weiß natürlich, was Paul heißt. Wir telefonieren auch regelmäßig. Die beiden haben den Beitrag gemacht. Grüße an der Stelle. Wer das nicht gesehen hat, kann mal bei Sky Sport auch in die Mediathek oder auf die Homepage gehen. Da gibt es den Beitrag bestimmt noch. Oder auf die Twitter-Seite von Moritz, da hat er das auch gepostet. Da gibt es ein exklusives Interview. Das ist aber auch schon wieder 2 Wochen alt. Also 3 plus 2 Bänder.
Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe mir mal im Sprunggelenk 1,5 Bänder gerissen mit einer ähnlichen Aktion, also auch ordentlich weggeknickt. Und das ist jetzt über 2 Jahre her und ich habe das natürlich immer noch im Kopf. Also ich habe keine Schmerzen oder irgendwas, aber dieses, kann er das wirklich nach so kurzer Zeit schon dann auch so aus dem Kopf wieder rauskriegen? Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
Da sage ich hundertprozentig, weil der ist ja so auch so ein Fitness-Freak und damit hat er, glaube ich, kein Problem. Okay. Eher mit den sportlichen Folgen. Spitzensportler sind ja sowieso am Limit, wenn ich mir überlege, ich habe 2013 mir 4 Knochen in der Wange, Augenhöhle, Kieferwand und Jochbein beim Amateursport gebrochen. Und ich hatte ein halbes Jahr danach noch Kopfschmerzen beim journalistischen Schreiben und Probleme. Und nach 3 Monaten bei meinem ersten Tischtennislehrgang, damals noch in der Nationalmannschaft im Behindertensport, hätte ich bei der ersten Einheit fast auf den Tisch mich übergeben. Und Fußballprofis spielen mit Gesichtsmaske nach Brüchen schon eine Woche später wieder und boxen sich in die Zweikämpfe rein, wo ich mir denke, wie soll das gehen? Da sehe ich ihn, glaube ich, relativ tough. Ich glaube aber, dass es Probleme gibt bei der Aufschlagbewegung, die ja eh schon manchmal wackelig ist. Aber das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen Spekulation. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir reden auch schon wieder eine halbe Stunde, ein bisschen mehr, und haben eigentlich gar nicht so viel Zeit, weil wir noch den nächsten Tag vorbereiten müssen. Wir haben morgen unter anderem den Weltklasseläufer Inge Brixen im Interview aus Norwegen auf der Bühne, aber die 17 Uhr Sendung noch nicht voll. Aber ein Thema muss ich dann doch nochmal ansprechen, Serena Williams, die ganz klassisch in ihrer extravaganten Art in der Vogue, in einem exklusiven Beitrag, ihren Rücktritt bekannt gegeben hat für die US Open, wo sie natürlich mit Wildcard spielen wird. Seitdem steht sie 0-2, hat diese Woche gegen Emma Raducanu verloren, 6-4 und 6-0. Ja, schwierig. Wir haben vor ein paar Tagen geredet, vor dem Raducanu-Spiel, da habe ich gesagt, wenn sie es schafft, ihre Achillessehne in den Griff zu bekommen, kann sie vielleicht 2-3 Runden gewinnen und einen würdigen Abschied bekommen, wenn der Körper denn hält. Jetzt die Ergebnisse machen noch nicht so viel Mut, aber auch sie kann man eigentlich nicht abschreiben. Was hast du für einen Eindruck eigentlich von Serena Williams?
Ist ganz interessant. Ich habe mich heute mit Marcel Meinert darüber auch kurz ausgetauscht und habe ihn auch gefragt, natürlich nicht in Richtung Titel oder irgendwas, so weit will man ja gar nicht denken, aber ich habe ihn nur gefragt, was glaubst du, zweite Woche, ja oder nein? Und es war ganz spannend, er hat gesagt, nein, völlig ausgeschlossen. Zweite Woche glaubt Marcel nicht und ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Wenn der Aufschlag läuft irgendwie so, ja, erste Runde, zweite Runde, aber spätestens dann, ich glaube nicht, dass da so diese Konstanz dann einfach so da sein kann. Deswegen, also es wird wahrscheinlich eine schöne große Bühne nochmal für sie. Sie wird da wahrscheinlich mega abgefeiert. Zu Recht auch, völlig zu Recht. Hat ja so ein bisschen immer noch dieses Thema mit dem Rekord, den sie dann doch nicht so ganz geknackt hat und so. Aber ich glaube, das ist auch alles nicht so wichtig, wenn man sich das anguckt, was sie so erreicht hat. Aber ich glaube auch irgendwie nicht, dass es jetzt noch richtig tief reingeht ins Draw bei dem Turnier.
Also so drastisch wie Marcel habe ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber ich habe ja auch gesagt 2-3 Runden eventuell, was ja im Ergebnis dasselbe sein sollte. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie da eine große Bühne bekommt. Natürlich jedes Spiel Center Court, Ausverkauf, wahrscheinlich Night Session, Flutlicht, ESPN drauf mit dem Hauptsender wahrscheinlich. Die Amerikaner können sowas ja auch dann mit emotionalen Vorberichten, zusammengeschnittenen Beiträgen, da sind sie den Deutschen sehr voraus. Da wird sie die richtige Bühne bekommen. Sie hat wahrscheinlich jetzt auch gesehen, sie verdient ja so viel Geld und hat so, mit anderen Sachen, mit künstlerischen Sachen, dass die Zeit einfach gekommen ist. Und man muss es ja auch einfach mal so sagen, sie stand in 4 Grand Slam Finals nach Mutterschutz, hat die natürlich verloren, was ihre Kritiker kritisieren und ihren auch nachhängen wird, aber ansonsten gibt es rein sportlich da nicht so viel nachzuhängen. Und für mich geht es ja auch am Mittwoch dann nach New York und sind dankbare Vorberichte sicherlich. Die Medien, für die ich schreibe, werden da sicherlich wieder, so wie in Wimbledon beim Comeback auch, Vorberichte einkaufen. Und dann werde ich das vor Ort für euch beobachten. Wir werden jetzt hier nochmal 3 Wettkampftage bei den European Champions Gas geben. Ich bin meinem Team so dankbar und vor allem auch, dass sie sich jetzt noch nicht mal in Feierabend, weil wir jetzt ja gleich noch zusammensitzen müssen, sich mehr als eine halbe Stunde Zeit genommen haben für diesen Podcast, damit ich euch eine zusammengewürfelte Folge geben kann. Ich hoffe, dass euch das jetzt Spaß gemacht hat. Dennis, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Demi, auch danke.
Gerne.
Wir machen dann, ihr könnt gerne auch mal Feedback schreiben, wir machen auf jeden Fall eine Monika Sellig-Folge, die hat dann Überlänge, weil wir haben sehr, sehr viel gesammelt und Infos, die, glaube ich, so in der Öffentlichkeit noch nicht sind. Ich wünsche euch eine gute Restwoche. Der Podcast geht ja Freitagvormittag online. Dann seid ihr gut gerüstet fürs Wochenende. Ich wünsche euch alles Gute und ich schaue, dass ich dann nächste Woche spätestens aus New York, aus Flushing Meadows, die nächste Folge für euch bereithalte. Macht's gut. Viel Spaß. Ciao, ciao.